Das Wesen der Liebe besteht darin, andere außer sich zu lieben, eins mit ihnen zu sein und sie aus sich beglücken zu wollen. Das erste dieser Elemente, andere Wesen aus sich zu lieben, wird erkennbar an der Liebe Gottes zum ganzen menschlichen Geschlecht, um dessen Willen Gott alle Dinge liebt, die er erschaffen hat. Denn alle diese Dinge sind Mittel, und wer den Zweck liebt, liebt auch die Mittel. Gottes Liebe erstreckt sich nicht nur auf die Guten und das Gute, sondern ebenso auch auf die Bösen und das Böse. Das heißt nicht allein auf die Himmlischen und das Himmlische, sondern auch auf alle und alles in der Hölle. Also nicht nur auf Michael und Gabriel, sondern auch auf den Teufel und Satan. Denn Gott ist überall und von Ewigkeit zu Ewigkeit derselbe. So sagt er denn auch, er lässt seine Sonne aufgehen über Gut und Böse und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte, bei Matthäus. Wenn persönliche Wesen und Dinge gleichwohl böse sind, so liegt die Ursache in den Trägern und Gegenständen selbst, die Gottes Liebe nicht so aufnehmen, wie sie ist und ihrem Innersten innewohnt, sondern im Einklang mit ihrer eigenen Natur, ähnlich wie Dornstrauch und Brennnessel, die Wärme der Sonne und den Regen des Himmels. Das zweite Element der göttlichen Liebe, eins sein wollen mit den Wesen außer sich. Die Liebe ist an sich nichts als ein Streben nach Verbindung. Darum schuf Gott, um dieses im Wesen der Liebe liegende Ziel zu erreichen, den Menschen in sein Bild, nach seiner Ähnlichkeit, sodass eine Verbindung mit ihm möglich wird. Dieses fortwährende Streben der göttlichen Liebe nach Verbindung wird offenbar aus den Worten des Herrn selbst, wonach er wolle, dass sie eins seien, er in ihnen und sie in ihm, und dass die Liebe Gottes in ihnen sei, steht bei Johannes. Das dritte Element der göttlichen Liebe, die anderen Wesen aus sich beglücken zu wollen, zeigt sich am ewigen Leben, das in Seligkeit, Segen und Glück ohne Ende besteht, die Gott denen schenkt, die seine Liebe in sich aufnehmen. Denn Gott ist nicht nur die Liebe, sondern auch die Seligkeit selbst. Strömt doch alle Liebe etwas aus, das den inneren Sinnen Freude bereitet. Die göttliche Liebe aber ist die Glückseligkeit, Glück und Glückbringendes selbst für alle Ewigkeit. Auf diese Weise beglückt Gott die Engel und die Menschen nach dem Tode aus sich selbst, und zwar, indem er sich mit ihnen verbindet. Dass diese drei genannten Elemente der göttlichen Liebe die Ursache der Schöpfung waren, sieht man deutlich, wenn man sie genau untersucht. Beim ersten, andere Wesen außer sich zu lieben, zeigt es sich am Weltall, das sich ebenso außerhalb von Gott befindet wie die Welt außerhalb der Sonne. In ihm kann Gott seine ganze Liebe verbreiten, ausüben und auf diese Weise ruhen. So liest man denn auch, Gott habe, nachdem er Himmel und Erde erschaffen, geruht und darum den Sabbat als Ruhetag eingesetzt, im ersten Buch Mose. Beim zweiten Element der göttlichen Liebe, eins mit ihnen sein zu wollen, ergibt es sich aus der Schöpfung des Menschen zu Gottes Bild und Ähnlichkeit, dass es zu den Schöpfungsursachen gehört. Unter Gottes Bild und Ähnlichkeit hat man zu verstehen, dass der Mensch zu einer aufnehmenden Form der Liebe und Weisheit Gottes gebildet wurde, auf dass Gott sich mit ihm und um seinetwillen auch mit allen Dingen des Weltalls vereinigen kann. Beim dritten Element der göttlichen Liebe, die anderen Wesen aus sich beglücken, stellt sich am Engelshimmel heraus, dass es zu den Schöpfungsursachen zählt. Dieser nämlich ist einem jeden Menschen bestimmt, der die Liebe Gottes aufnimmt. Und im Engelshimmel werden alle aus dem alleinigen Gott selig gemacht. Wenn nun die genannten drei Elemente der Liebe Gottes gleichzeitig auch die Ursache der Erhaltung des Weltalls darstellen, so darum, weil die Erhaltung eine unausgesetzte Schöpfung ist. ebenso wie das Bestehen ein unausgesetztes Entstehen voraussetzt. Die göttliche Liebe aber bleibt sich gleich von Ewigkeit zu Ewigkeit. Wie sie bei der Schöpfung war, so ist und bleibt sie daher auch hernach in der erschaffenen Welt. Hat man dies einmal richtig erfasst, so erkennt man, dass das Weltall ein Werk ist, das Liebe, Weisheit und Nutzwirkungen Gottes in sich schließt, also durchaus vom ersten bis zum letzten einheitlich zusammenhängt. Jeder Weise, wenn er sich eine allgemeine Idee der Schöpfung verschafft und ihr die Einzelheiten unterordnet, kann wie in einem Spiegel sehen, dass das Weltall aus fortlaufenden Nutzzwecken besteht, die durch die Weisheit hervorgebracht wurden und von der Liebe ausgegangen sind. Gottes Allmacht, Allwissenheit und Allgegenwart. Der göttlichen Weisheit aus der göttlichen Liebe eignet Allmacht, Allwissenheit und Allgegenwart. Man kann Gottes Allmacht, Allwissenheit und Allgegenwart nicht erkennen, wenn man nicht weiß, worin die Ordnung besteht, wenn man nicht weiß, dass Gott die Ordnung ist und dass er bei der Schöpfung eine Ordnung ins Ganze wie in alle Einzelheiten des Universums eingeführt hat. Die Allmacht Gottes im Ganzen wie in allen Teilen der Welt tritt hervor und wirkt gemäß den Gesetzen seiner Ordnung. Gott ist allwissend, das heißt, er nimmt wahr, sieht und weiß bis herab zum Kleinsten alles und jedes, was der Ordnung gemäß geschieht, und daraus auch das, was der Ordnung zuwiderläuft. Gott ist vom Ersten bis zum Letzten seiner Ordnung allgegenwärtig. Der Mensch wurde zur Form der göttlichen Ordnung geschaffen. Der Mensch hat Macht gegen das Böse und Falsche aus der göttlichen Allmacht, Weisheit hinsichtlich des Guten und Wahren aus der göttlichen Allwissenheit, und er ist aufgrund der göttlichen Allgegenwart in Gott, soweit er nach der göttlichen Ordnung lebt. Der göttlichen Weisheit aus der göttlichen Liebe eignet Allmacht, Allwissenheit und Allgegenwart. Bis jetzt hat noch niemand gewusst, wie Liebe und Weisheit ihrem Wesen nach beschaffen sind, geschweige denn, wie die eine in die andere einfließt. Die Liebe nämlich fließt mit allem, was zu ihr gehört, in die Weisheit ein und thront darin wie ein König in seinem Reich oder ein Hausherr in seinem Haus. Alle Ausübung der Gerechtigkeit überlässt sie ihrem Gericht. Da nun die Gerechtigkeit Sache der Liebe, das Gericht aber Sache der Weisheit ist, so bedeutet dies, dass die Liebe alle Herrschaft ihrer Weisheit überlässt. Gott ist die Ordnung, weil er die Substanz und Form selbst ist. Die Substanz, weil aus ihm alle bestehenden Dinge entstanden sind und entstehen. Die Form, weil alle Beschaffenheit der Substanzen von ihm ihren Ausgang genommen hat und nimmt. Denn Beschaffenheit ergibt sich allein aus der Form. Es folgt ferner, dass Gott die Ordnung aus sich selbst in das Ganze wie auch in alle Teile der Welt eingeführt hat. Und zwar die vollkommenste Ordnung, weil ja, wie man in der Schöpfungsgeschichte liest, alles gut war, was er geschaffen hat. Festzuhalten ist ferner, dass im Weltall alles und jedes in seine besondere Ordnung erschaffen wurde, um durch sich bestehen zu können. Und zwar geschah dies von Anfang an so, dass alles sich mit der Ordnung des Weltganzen verbinden kann. Denn das Ziel besteht darin, dass die Einzelordnungen in der Gesamtordnung ihren Bestand haben und so eine Einheit darstellen. Ein Beispiel: Der gesamte Mensch ist in seine bestimmte Ordnung geschaffen, aber auch jeder einzelne Teil von ihm hat seine Ordnung. So der Kopf, der Leib, das Herz, die Lunge, die Leber, die Bauchspeicheldrüse, der Magen, ein jeder Muskel und jedes Sinnesorgan, Auge, Ohr, Zunge und so fort. Ja, es gibt kein Äderchen oder Fäserchen, das nicht in seine ganz bestimmte Ordnung geschaffen wäre. Und doch verbinden sich diese zahllosen Einzelteile mit ihrem gemeinsamen Ganzen und fügen sich ihm so ein, dass sie zusammen eins sind. Gott ist der Allmächtige, weil er alles aus sich selbst zu tun vermag, während alle anderen nur aus ihm etwas vermögen. Können und Wollen sind bei ihm ein und dasselbe, und da er nichts als das Gute will, so vermag er auch nur das Gute zu tun. In der geistigen Welt kann niemand etwas gegen seinen eigenen Willen tun. Die Ursache liegt bei Gott, bei dem Können und Wollen, wie gesagt, eine Einheit darstellen. Gott ist auch das Gute selbst. Er ist daher in sich, wenn er das Gute tut. Und es steht also fest, dass die göttliche Allmacht auf keinen Fall sich selbst untreu werden kann, um mit irgendeinem Bösen in Berührung zu treten, dieses auch nicht von sich aus fortschaffen kann. Es ist das Böse selbst, das sich von Gott abwendet und daher gänzlich von Gott getrennt und in die Hölle geworfen ist. Zwischen der Hölle und dem Himmel aber befindet sich eine große Kluft. Schon diese wenigen Gedanken zeigen, wie sehr jene von der Vernunft abweichen, welche denken, dass Gott irgendjemanden verdammen, verfluchen, in die Hölle werfen, eine Seele zum ewigen Tode vorherbestimmen, Beleidigungen rächen, zürnen oder strafen könne. Noch wahnwitziger ist es, dies zu glauben oder gar zu lehren. Gott kann sich ja nicht einmal von einem Menschen abwenden und ihn mit strenger Stirne anblicken, da dergleichen wieder sein Wesen, das heißt wieder ihn selbst wäre. Wäre die Allmacht Gottes dem heutigen Glauben gemäß wirklich absolut, sodass Gott sowohl das Gute wie das Böse tun könnte, wäre es ihm dann nicht möglich, ja ein leichtes, die gesamte Hölle in den Himmel zu erheben, die Teufel und Satan in Engel zu verwandeln, jeden Gottlosen auf Erden im Augenblick von all seinen Sünden zu reinigen und ihn zu erneuern, zu heiligen, wiederzugebären und aus einem Sohne des Zorns zu einem Sohn der Gnade zu machen, das heißt zu rechtfertigen. Er vermöchte dies ja durch die bloße Zuerkennung und Zurechnung der Gerechtigkeit seines Sohnes zu bewirken. Allein Gottes Allmacht ist nicht von dieser Art. Nicht nur stünde solches Handeln im Gegensatz zu seinen Ordnungsgesetzen im Weltall, sondern zugleich auch zu den Ordnungsgesetzen, die in jeden Menschen gelegt sind und verlangen, dass die Verbindung von beiden Seiten vollzogen werde. Gott ist allwissend, das heißt, nimmt wahr, sieht und weiß alles, weil er die Weisheit und das Licht selbst ist und weil eben die eigentliche Weisheit alles wahrnimmt und das eigentliche Licht alles sieht. Bis herab zum Kleinsten bemerkt, sieht und weiß Gott alles, was der Ordnung gemäß geschieht. Und zwar deshalb, weil die allumfassende Ordnung sich aus dem Allerkleinsten aufbaut. Denn das Einzelne zusammengenommen nennt man das Allumfassende, ebenso wie die Zusammenfassung des Besonderen das Allgemeine. Dieses aus kleinsten Teilen zusammengesetzte Allumfassende ist ein derart zusammenhängendes, einheitliches Werk, das kein einziger Punkt berührt oder erregt werden kann, ohne dass sich die Empfindung auf alle übrigen Teile übertrüge. Aufgrund dieser Beschaffenheit der Ordnung des Universums findet sich Ähnliches in allem Geschaffenen der Welt. Die Tatsache, dass Gott aus dem, was in der Ordnung ist, auch bis zum Kleinsten herab bemerkt, weiß und sieht, was gegen die Ordnung geschieht, gründet sich darauf, dass Gott den Menschen nicht im Bösen hält, sondern davon abhält, ihn also nicht führt, sondern mit ihm kämpft. Aus diesem beständigen Ringen, Widerstreben, Widerstand und Reagieren des Bösen und Falschen gegen das Gute und Wahre, also gegen sich, wird Gott sowohl dessen Größe wie dessen Beschaffenheit inne. Man kann es auch mit einem Menschen vergleichen, dessen Ohr auf Harmonie und Zusammenklang eingestellt ist und daher genau merkt, sobald etwas Disharmonisches und Misstönendes sich einmischt. Oder mit einem Menschen, dessen Sinn auf Angenehmes eingestellt ist und der daher vom Unangenehmen besonders stark berührt wird. Dasselbe gilt auch von einem Menschen, dessen Auge Wohlgestaltetes betrachtet. Er bemerkt es genau, wenn sich diesem etwas Missgestaltetes zur Seite stellt. Aus diesem Grunde bilden die Maler neben einem schönen Angesicht so häufig ein hässliches ab. Das Böse und Falsche wird also, wenn es gegen das Gute und Wahre ankämpft, aus diesem heraus deutlich wahrgenommen. Denn jeder, der im Guten ist, kann das Böse wahrnehmen. Und wer im Wahren ist, kann das Falsche sehen. Gott ist vom ersten bis zum letzten seiner Ordnung gegenwärtig, vermittels der Wärme und des Lichts aus der Sonne der geistigen Welt, in deren Mitte er sich befindet. Durch diese Sonne wurde die Ordnung geschaffen und aus ihr sendet er Wärme und Licht aus, die das Weltall vom ersten bis zum letzten durchdringen und das Leben bei Menschen und Tieren sowie das pflanzliche Leben in einem jeden kleinsten Keim auf der Erde hervorbringen. Wärme und Licht fließen überall ein und bewirken, dass alles lebt und wächst nach der Ordnung, in die es erschaffen wurde. Da nun Gott selbst nicht ausgedehnt ist, gleichwohl aber alles Ausgedehnte des Weltalls erfüllt, so ist er allgegenwärtig. Und weil dem so ist, so nimmt er durch seine Allgegenwart alles wahr, sieht durch seine Allwissenheit alles vor und bewirkt alles durch seine Allmacht. Daraus ergibt sich, dass Allgegenwart, Allwissenheit und Allmacht eine Einheit darstellen, das eine die andere voraussetzt und sie infolgedessen nicht getrennt werden können. Der Mensch hat Macht gegen das Böse und Falsche aus der göttlichen Allmacht, in dem Maße, als er nach der göttlichen Ordnung lebt. Dies gründet sich darauf, dass niemand dem Bösen und dem daraus entspringenden Falschen widerstehen kann als Gott allein. Der ganze Himmel ist ja, wie gesagt, vor Gott wie ein Mensch und umgekehrt die Hölle wie ein ungeheuerlicher Riese. Wer es daher mit irgendeinem Bösen und dem daraus entspringenden Falschen aufnimmt, bekommt es mit jenem ungeheuren Riesen der Hölle zu tun. Diesen Kampf aber vermag niemand auszufechten, denn Gott, weil er allein allmächtig ist. Mit anderen Worten, der Mensch vermag, wenn er sich nicht um Hilfe an den allmächtigen Gott wendet, gegen das Böse und das daraus hervorgehende Falsche nicht mehr auszurichten als ein Fisch gegen den Ozean, ein Floh gegen den Walfisch, ein Staubkörnchen gegen eine Lawine, ja weniger als eine Heuschrecke gegen einen Elefanten oder eine Fliege gegen ein Kamel.